Gnade sei mit euch und von Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Schaut man hier auf der Hensoldt-Höhe Filme an? Schauen Sie sich zumindest ab und zu mal einen Spielfilm an? Bei der Vorbereitung auf die Predigt heute musste ich an einen Filmklassiker denken. Kennen Sie den Film Auf der Flucht? Einen alten Hollywood-Schinken mit Harrison Ford. In diesem Film, da geht es um einen Arzt, der unschuldig des Mordes an seiner Frau verdächtigt und dann auch verurteilt wird. Vor ihm liegt eine lebenslange Haft. Aber als er von einem Gefängnis in ein anderes transportiert wird, da gelingt ihm spektakulär die Flucht. Und jetzt macht er sich auf die Suche nach dem wahren Mörder seiner Frau. Und wie es sich für einen Hollywood-Film auch gehört, gelingt ihm das schließlich und er kommt frei. Auch unser Predigttext heute Morgen nimmt uns mit auf eine Flucht. Doch in dieser wahren Geschichte, da begegnen wir keinem unschuldigen Flüchtigen, sondern einem, der schuldig ist. Okay, er hat keinen Mord begangen, aber er muss doch fliehen. Im Komplott mit seiner Mutter hat er seinen Bruder betrogen und auch den alten greisen Vater. Und jetzt ist er auf der Flucht, Jakob, vor seinem Bruder Esau, der das alles nicht so hinnehmen möchte. An dieser Stelle, da setzt unser Predigttext für den heutigen Sonntag ein. Ich lese aus 1. Mose 28, die Verse 10 bis 22. Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte. Da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden. Und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wiederbringen in dieses Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf und nannte die Stätte Bethel. Vorher aber hieß die Stadt Luz. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Lieber Vater im Himmel, das ist jetzt dein Wort für uns. Öffne du uns die Herzen und Sinne, dass wir dich recht verstehen, wenn du redest. Amen. Die Jakobsgeschichte, ich denke, sie ist vielen von uns vertraut, seit Kindheitstagen aus der Kinderkirche, der Jungschau oder dem Religionsunterricht. Doch so bekannt diese Geschichte ist, so rätselhaft finde ich sie jedes Mal neu. Gerade auch die Sache mit dem Betrug um den Segen. Denn dieser Betrug, Der hat ja eine doppelte Vorgeschichte. Die eine Vorgeschichte, das sogenannte Linsengericht. Jakobs Bruder Esau verzichtet auf das Erstgeburtsrecht. Klar, Jakob luchst ihm die Rechte ab, die es damals für den Ältesten in der Familie gab, nimmt den Segen auf gerissene Weise an sich. Aber ist Esau nicht selber schuld? Wenn man müde und erschöpft ist und hungrig noch dazu, dann muss man doch aufpassen, worauf man sich einlässt. Jakob war einfach cleverer als Esau. Er nützte die Chance, die sich ihm bot, um diesen Makel, diesen Nachteil um wenige Minuten auszugleichen und jetzt der Erstgeborene zu sein, um das zu korrigieren. Und Esau lässt sich darauf ein. Hatte Jakob darum nicht ein Recht auf diesen Erstgeburtssegen seines Vaters? Und dann ist da doch noch diese andere Vorgeschichte. Sie gehört in die Zeit vor der Geburt der Zwillinge. Rebekka ist schwanger, doch es ist keine einfache Schwangerschaft. Die beiden Ungeborenen balgen sich in ihrem Bauch, sodass die Mutter es kaum aushält. Und so befragt sie Gott. Und Gott antwortet ihr: Zwei Völker sind in deinem Leib und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Schoß. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein. Und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Mit diesen Worten, da kündigt doch Gott schon die Umkehr der Verhältnisse an. Die angestammte Ordnung wird auf den Kopf gestellt werden. Der Ältere dem Jüngeren untergeordnet sein. Aber wenn das so ist, ist Jakob dann wirklich ein Betrüger? War es dann so falsch, was er getan hatte? Oder ist es nicht vielmehr billig und recht, dass er sich nimmt, was ihm doch von Gott und auch seinem Bruder Esau zugesagt ist? Spannende Einwände, spannende Fragen. Und doch ändert das nichts daran, dass Jakob sich hier schuldig gemacht hat. Er nimmt die Dinge selber in die Hand. Hier liegt der Knackpunkt der ganzen Sache. Jakob nimmt die Dinge in seine Hand. Er kann nicht warten. Ihm fehlt das Vertrauen auf Gott, das Vertrauen darauf, dass Gott hält, was er ihm zugesagt hat. Jakob hält es nicht aus, hat nicht die Geduld, auf Gottes Handeln zu warten. Er kann sich nicht auf Gottes Zeit einlassen, weil es ihm am Vertrauen zu Gott fehlt. Meint er, nachhelfen zu müssen. Und so schlägt er Wege ein, die nicht Gottes Wege sind, greift zu einer List, zur Lüge, zum Betrug und entfernt sich immer weiter von Gott. So steht er dann vor einem Trümmerhaufen. Die Familienbeziehungen sind zerbrochen, die Heimat verloren, die Zukunft verbaut. Er selber ein mittelloser Flüchtling, auf der Flucht vor dem Bruder, zugleich aber auch auf der Flucht vor Gott. Doch Gott holt ihn ein. Gott stellt diesen Flüchtling, begegnet ihm in einem Traum, spricht ihn an. Doch Gott macht keinen Vorwurf. Überraschend, dieses Versprechen, das Gott gibt: Du, ich bin da, Jakob. Ich bin für dich da. Ich bin da, auch wenn alles andere in deinem Leben zerbrochen ist. Auch wenn du alles andere verloren hast. Ich bin da auf deinen krummen und fiesen Touren. Ich bin da an deiner Seite, mitten in dem Chaos, in dem du steckst und aus dem dir doch nur noch die Flucht als Ausweg blieb. Ich bin da. Manches, das wirft uns aus der Bahn, selbstverschuldetes, aber auch solches, für das wir nichts können, immer wieder. Da fahren wir durch unser Lebensauto an die Wand, leichtfertig, manchmal auch vorsätzlich, schlagen alle Warnungen und gut gemeinten Ratschläge in den Wind. Es kann sein, dass ich etwas getan habe, was nicht recht war. Und seitdem hat das Leben eine Wendung genommen, die so gar nicht gut ist. Vielleicht aber kann ich auch nichts dafür. So manches, das unser Leben aus der Bahn wirft, widerfährt uns ja gegen unseren Willen. Eine Krankheit lässt uns nicht mehr weitermachen wie bisher. Der Tod beendet eine tragende Beziehung. Unser Partner trennt sich von uns. Und wir stehen auf einmal vor einem Nichts, ganz alleine. Was auch immer war und ist, Gott verurteilt nicht. Er sagt, du, ich bin da. Ich bin für dich da heute Morgen. Gott bringt sich wieder zurück ins Bewusstsein. Vielleicht heute Morgen hier in diesem Gottesdienst. Er holt uns ein. Das ist das Erste, was wir aus dieser Geschichte lernen. Gott holt uns ein. Und Jakob? Wie reagiert Jakob auf diesen Traum, auf dieses Reden Gottes, als er am anderen Morgen aufwacht? Für wahr, sagt er, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Und Jakob fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte. Jakob erschrickt, Furcht überkommt ihn, ihm wird klar, ich habe Gott ja ganz vergessen. Mit ihm habe ich gar nicht mehr gerechnet und darum die Dinge selber in die Hand genommen. So habe ich mich schuldig gemacht an Gott und meinem Bruder und meinen Vater. Jakob erschrickt vor dem heiligen Gott, der ihn eingeholt hat. Jakob reagiert wie so viele Menschen in der Bibel, denen der lebendige Gott begegnet. Furcht und Schrecken stellen sich immer dann ein, wenn wir vor dem heiligen Gott stehen. Wem mir ich vergehe, bekennt ein Jesaja und Petrus sagt zu Jesus, geh weg von mir, Herr. Ich bin ein sündiger Mensch. Mit unserem mangelnden Vertrauen, unserer Das-gehört-mir-Mentalität und des Scherben unseres Lebens passen wir nicht in die Heiligkeit Gottes, nicht in die Gegenwart Gottes. Unsere menschlichen Tricks und egoistischen Ziele vertragen sich nicht mit der Gerechtigkeit, die unseren Gott ausmacht. Die Ehrfurcht vor dem lebendigen und heiligen Gott, das Erschrecken über die Untiefen unseres Charakters, stellen sich immer dann notwendig ein, wenn Gott uns begegnet. Es ist etwas zugespitzt gesagt, ein gutes Zeichen, wenn uns Sünde und Schuld bewusst wird. Jede Begegnung mit Gott zeigt uns unwillkürlich dunkle Stellen in unserem Leben auf. Das liegt in der Natur der Sache. Gefährlich dagegen wird es für uns dort, wo uns die Furcht und den Respekt vor dem heiligen Gott, wo uns das abhanden gekommen ist. Wenn Sünde kein Thema mehr in unserem Leben ist, denn dann muss ich mich fragen, begegne ich Gott noch wirklich? Oder begegne ich immer nur meinen Fantasieträumen, meinem selbstgezimmerten Gottesbild? Jakob begegnet dem Gott seiner Väter Abraham und Isaak. Er erschrickt vor dem heiligen Gott. Furcht überfällt ihn vor dem heiligen Gott, der so unvermittelt in sein Leben tritt. Er hört aber dann auch das Versprechen, das Gott ihm gibt. Das ist der dritte Punkt, den ich mit Ihnen heute Morgen anschauen möchte. Jakob glaubte, sich den Segen und damit die goldene Zukunft selbst holen und sichern zu müssen. Dazu ist ihm jedes Mittel recht. Und so schreckt er auch nicht vor Betrug zurück. Doch hier in Bethlehem, da holt Gott ihn ein und segnet ihn persönlich. Gott selber verspricht ihm das Land. Gott selbst verheißt ihm eine große Nachkommenschaft und damit Zukunft. Gott selber sichert ihm zu, ihn auf seiner Reise zu begleiten und ihn auch sicher wieder zurückzubringen. Was Jakob sich nehmen wollte, wonach er so sehr sich sehnte, Gott gibt es ihm freigebig. So ist Gott. Aber auch an dieser Stelle, da lauern jetzt wieder Missverständnisse. Wenn Gott etwas verspricht, dann bedeutet das nicht so einfach, dass man Gott in seine eigenen Pläne und Zukunftsträume einbauen kann. Dass Gott sozusagen zum Erfüllungsgehilfen meiner Wünsche und meiner Träume wird. Nein, es ist genau umgekehrt in dieser Geschichte. Gott nimmt Jakob hinein in seine Pläne. Gott nimmt Jakob hinein in seine Ziele, in seine Geschichte. Jakob wird Teil der Segensgeschichte Gottes mit der ganzen Menschheit. Wie oft bitten wir Gott um seinen Segen? Herr, segne bitte, was wir überlegt und vorbereitet und beschlossen haben. Wie gerne nehmen wir Gott für unsere Ziele in Anspruch. Dabei geht es nicht darum, dass Gott unsere Pläne segnet. Dass er segnet, was wir für gut und für wichtig und richtig erhalten. Entscheidend ist, dass wir Gottes Pläne entdecken, seine Ziele erkennen, seine Segensspuren suchen und finden und dann auf ihnen unterwegs sind. Bitten wir Gott um wache Ohren und wache Augen, offene Herzen, damit wir seine Segensspuren inmitten unserer Möglichkeiten entdecken, um die Weisheit zu erkennen, was jetzt von Gott her dran ist und wohin Gott mit uns unterwegs ist, was er mit uns vorhat. Das bedeutet nicht, dass wir keine Entscheidungen treffen müssten, aber das ändert die Perspektive, wenn wir nach Gottes Segensspuren ausschauen, anstatt ihn um den Segen für unsere Ideen zu bitten. Unsere Haltung, unser Gebet wird ein anderes. Ein zweites Missverständnis, das an dieser Stelle steckt. Man könnte ja denken, Gott ignoriere und segne die krummen Wege Jakobs ab. Nein, Gott segne nicht einfach ab, was Jakob getan hatte. Gott sagt auch nicht, ach Jakob, mach dir keine Gedanken, das ist alles nicht so schlimm, was du getan hast. Nein, was Jakob getan hatte, war schlimm und war Unrecht. Schuld ist und bleibt Schuld. Sünde ist und bleibt Sünde. Doch Gott überlässt Jakob nicht seinem Schicksal. Trotz der Schuld, die Jakob auf sich geladen hat, gibt Gott ihn nicht auf, sondern eröffnet ihm eine neue Perspektive. Gott macht den Betrüger zum Segensträger und geht mit ihm in seine ungeklärte Zukunft. Er führt ihn in die Zukunft, die Jakob selber nicht kennt. Er sagt ihm auf seiner gefährlichen Reise seine Gegenwart zu und verspricht ihn zurückzubringen. Gott eröffnet ihm hier die Chance der Umkehr, der Neuausrichtung, des Neuanfangs. Unsere Geschichte, Sie werden es kennen, hat ein Nachspiel im Neuen Testament. Jesus nimmt an einer Stelle Bezug auf diesen Traum Jakobs. Zu seinen Jüngern sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Seit Jesus ist der Himmel noch einmal ganz anders offen und der Riss zwischen Himmel und Erde überwunden. Das Kreuz, es ist für uns zur Himmelsleiter geworden. Seit Golgatha, da ist der Himmel ganz offen. In Jesus Christus ist Gott für uns da. In ihm ist das Ja Gottes zu uns Menschen unübersehbar aufgerichtet. Gegen das Nein der Schuld, gegen das Nein der Angst, gegen das Nein der Perspektivlosigkeit, gegen das Nein des Todes. Wie immer unser Schmerz und unsere Trauer aussieht, wohin unser Scheitern und unsere Unfähigkeit uns auch konkret gebracht hat, was unser mangelndes Gottesvertrauen in unserem Leben für Lawinen ausgelöst hat. Jesus, der Gott mit uns, er ist da, er tritt an ihre Seite, er ist ansprechbar, er erleichtert das, was wir verdrängen, Jesus ist mit uns unterwegs und begleitet uns auf unseren selbstverschuldeten, krummen Wegen. Er übernimmt die Führung, hilft uns, die Dinge anzugehen, greift selbst ein. Er gibt Geduld und Kraft, Leiden und Widerwärtigkeiten zu ertragen. Ich bin da. Ich bin für dich da. Etwas überraschend ist jetzt aber noch einmal, zumindest für uns heute, dieser Schluss der Geschichte, wie so oft bei biblischen Texten. Jakob wacht am Morgen auf, der Traum erinnert sich noch an ihn. Und jetzt macht Jakob etwas, was wir heute kaum noch kennen, was aber damals üblich war. Er legt ein Gelübde ab. Er gibt Gott seinerseits ein bedingtes Versprechen. Wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich reise und mir Brot zu essen und Kleider anzuziehen gibt, und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Dann soll der Herr mein Gott sein. Darauf läuft diese ganze Geschichte hinaus, dass der Gott seiner Väter Abraham und Isaak zu seinem Gott wird. Dass der Herr Jakobs Gott ist. Das ist Gottes Ziel mit Jakob. Das ist Gottes Ziel mit uns hier im Bethelsaal, dass sie sich ihm, dem Gott Jakobs, Abrahams und Isaaks, dem Vater Jesu Christi, anvertrauen und er zu ihrem Gott wird, zu ihrem himmlischen Vater. Dass sie sich ihm heute anvertrauen und dann morgen und übermorgen und jeden Tag neu. Jakob wagt zunächst nur einen kleinen Schritt. Er geht noch den Umweg eines Gelübdes. Gott muss sich ihm noch beweisen. Aber es ist doch ein erster Schritt. Bis Jakob sich ganz durchringt, sein Leben unter den Segen und die Gegenwart Gottes zu stellen, das braucht noch seine Zeit. Und doch fängt jeder Glaube mit solchen kleinen, solchen konkreten Schritten an. Und doch lebt der Glaube von solchen kleinen und konkreten Schritten. Glaube zeigt sich nicht zuletzt darin, dass wir Gott Tag für Tag neu hineinnehmen in unser Leben und mit ihm kleine oder größere Schritte gehen. Und Gott, er geht diese kleinen, vielleicht auch zaghaften Schritte mit. Er geht sie immer wieder neu mit. Er geht sie heute mit. Amen.